Ich freue mich, dass Sie in der Lebenshilfe bei Radio Horeb wieder mit dabei sind. Mein Name ist Anjuta Engert. In der kommenden Stunde sprechen wir über das Thema die Hauskirche, der Jahreskreislauf in der Familie. Als Gast darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Magister Maria Prügel aus Salzburg. Sie ist dort Familienreferentin im Referat für Ehe und Familie, das sie dort leitet. Grüß Gott, Frau Prügel.
Ja, grüß Gott, herzlich, liebe Frau Engert und liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb im neuen Jahr 2008.
Wir dürfen uns auf ein Buch heute berufen, das Sie viel Arbeit gekostet hat, mit dem Sie sich ausführlich beschäftigt haben, das den Titel trägt, Die Kirche erwacht in den Häusern. Das haben Sie im vergangenen Jahr herausgegeben. Und das wollen wir vorstellen. Wir wollen es fragen, wie kann die Kirche in den Häusern denn erwachen? Was sind die Probleme? Was sind aber auch die Möglichkeiten, die es gibt? Und wie kann man den Familien auch dazu Mut machen? Ja, die Frage stellt sich ja, wie steht es denn eigentlich um die Familie als die Wiege des Lebens und auch der Liebe? Heute ist es wohl nicht zu bestreiten, dass die Familie auch oft ein Ort zerrütteter Beziehungen ist, unerfüllter Liebe, ein Ort vielleicht auch, wo oft meinungsbildende Medien die Macht übernommen haben, wo Fernseher und Computer den Mittelpunkt der Familie bilden. Ein Ort also, die Familie, die nach Heilung sich sehnt, auch manchmal schreit, aber in dem der Mensch gewordene Gottessohn nicht immer gehört und auch nicht immer angenommen wird. Haben wir Zeit und Raum für Gott? Fragte Papst Benedikt XVI. In seiner Homilie zur Mitternachtsmesse an Weihnachten. Und weiter heißt es, kann er, Gott, hereintreten in unser Leben? Findet er Raum bei uns oder haben wir alle Räume unseres Denkens, Handelns, Lebens für uns selbst besetzt? Tja, die Weihnachtsstimmung ist vielleicht in vielen Familien und bei vielen Menschen schon wieder verklungen. Vielleicht wird hier und da der Christbaum schon wieder abgetakelt. Aber vielleicht klingt auch manchem die Weihnachtsbotschaft noch in den Ohren nach. Mir zumindest ist folgendes Zitat nachgegangen von Papst Benedikt XVI., wo er sagt, wörtlich, die Weihnachtsbotschaft lässt uns das Dunkel einer verschlossenen Welt erkennen und sie schildert damit durchaus Wirklichkeit, die wir täglich erleben. Aber sie sagt uns auch, dass Gott sich nicht aussperren lässt, dass er einen Raum findet und wenn er durch den Stall hereintritt, dass es Menschen gibt, die sein Licht sehen und es weitertragen. Soweit Papst Benedikt XVI. Anlässlich der Weihnachtsbotschaft. Da könnte man die Frage anschließen, wie kann man in der Familie den Jahreskreislauf denn so gestalten, dass er von Gottes Licht durchleuchtet wird, wie es auch im Johannesprolog heißt. Und dass die Finsternis nicht mehr die Übermacht hat. Das ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach, Frau Prügel.
Ja, freilich ist das richtig. Ich kann das nur unterstreichen. Wir sehen und wir vernehmen natürlich auch bei Familien, die so guten Willens sind, diese Besorgnis und auch diese einerseits das Recht, aber andererseits auch die Last, eine Hauskirche zu sein. Ich möchte gleich zu dem erwähnten Buch auch etwas sagen und zugleich noch davor stellen, es ist ja nach diesem Buch Die Kirche erwacht in den Häusern noch eins herausgekommen, neu aufgelegt, erweitert und das heißt, das spricht von gewissen Schwierigkeiten in der Familie und in der Ehe. Der offizielle Titel lautet Wenn der Partner nicht mitmacht. Und es werden darin hauptsächlich in Zeugnissen, die sehr bewegend sind, vorgestellt gewisse Alleins in Ehe, gewisse Alleins in Familie, aber auch gewisse Alleins auch in glücklichen Ehen. Das ist vielleicht ein sehr hilfreiches Buch. Man hat mir gesagt, es ist ein wirkliches Trostbuch, allein im Glauben zum Beispiel, was ja im Prinzip so viele Familien betrifft. Dass ein Partner nicht den Weg des Glaubens mitgeht, der einfach hinten bleibt. was kann, wie kann man den anderen trösten, dass er auf dem Weg bleibt, aber dass er auch den Partner nicht ganz zurücklässt, dass er diese Rücksicht nimmt. Oder allein wenn Eltern, die eigentlich ihre Kinder gut in den Glauben eingeführt haben, eine wahre Hauskirche gelebt haben und jetzt sind die Jugendlichen erwachsen und haben im Prinzip den Glauben verloren, sind in andere Ideologien hineingerutscht. Was das für ein Schmerz ist für Eltern, das kann man fast nicht ermessen. Und ich persönlich bin überzeugt, dass viele Kerzen an den Wallfahrtsorten in diesem Anliegen für die Kinder brennen, angezündet von Eltern, von ihren Eltern. Dann gibt es auch dieses schwierige Allein in der natürlichen Empfängnisregelung, das ja nicht nur eine Methode darstellt, naja, nimmst halt ein bisschen die Methode, sondern das ist ja eine ideologische Spaltung. Und das tut so weh für den einen Partner, wenn er merkt, dass der andere das einfach nicht nachvollziehen will oder kann und auch keine Schritte diesbezüglich setzt. Ich habe dann auch noch im Buch angefügt, gewisse Alleins, auch in glücklichen Ehen, denn das Wissen um die Schöpfungsordnung des Mann und Frau in einer Weise gleich mit Verstand und Wille und natürlich Intelligenz, aber doch auch verschieden sind, einfach aufgrund der Schöpfungsordnung, dass sie anders empfinden, anders erleben, dass sie im Grunde alles anders tun, Männer tun das anders wie Frauen, sei es der Glaube, sei es in der Sexualität, da gäbe es sehr viel zu sagen. Wenn man voneinander das nicht weiß, beginnt man mit der Schuldzuweisung und lässt dem anderen mehr oder weniger deutlich hören, du entsprichst eigentlich nicht meinen Vorstellungen. Ich glaube, ich habe mich getäuscht in dir. Oder unsere Ehe ist halt ein Kreuz, ich muss es halt tragen. Und so ist, glaube ich, dieses Buch ein Trostbuch, wie Sie, Frau Newt-Engert, ja angekündigt haben, dass es ja nicht leicht ist, in den Familien, die heute vom Zerriss und von den vielen, vielen Ablenkungen sehr gestört sind, wie man da Hauskirche leben kann. Jetzt gehöre ich aber zurück zu dem Buch, das Sie angesprochen haben. Das Buch heißt also Die Kirche erwacht in den Häusern. Die Älteren unter Ihnen oder die Guardini-Kenner werden sich an den sehr ähnlich lauten Titel von Romano Guardini erinnern, der damals in der liturgischen Bewegung den wunderschönen Titel geprägt hat, Die Kirche erwacht in den Seelen. Und daraus ist eine große liturgische Bewegung entstanden. Und im Rahmen der Initiative Hauskirche, deren Gründungsmitglieder ich auch bin, habe ich dann diesen Titel so gewählt, weil was die Kirche betrifft, das betrifft auch die Hauskirche. Und deshalb ist der Titel sehr schön. Die Kirche erwacht in den Häusern oder in den Familien, in den christlichen Familien und ist eine hohe Kultur, nicht nur in der Familie, sondern in der Gesellschaft. Und das habe ich eben angeführt in 16 Kapiteln in diesem Buch.
Darauf kommen wir vielleicht im Einzelnen noch in einem zweiten Teil zu sprechen. Vorerst einmal, Frau Magister Prügel, was bedeutet Hauskirche? Denn ist das so ein ganz alter, abgegriffener Begriff, den vielleicht viele gar nicht mehr so verstehen mögen heute. Was meint das genau?
Ja, es gibt mehrere Schwierigkeiten, dass man das heute nicht mehr so verstehen kann. Erstens, die Kirche ist heute in Verruf geraten. Man, im satten Westen hat man keine Vorstellung, dass die Kirche auch politisch und auch persönlich ein Hort der Freiheit ist. Das müssen uns natürlich kommunistische Länder sagen und christenverfolgte Länder, die wissen das besser wie wir. Dann muss man sagen, wir leiden heute auch unter dem Phänomen, dass die Kirche, dass der Glaube auch vom Wissen her, und das ist wieder, das fordert Papst Benedikt ja sehr stark ein, es ist kein Glaubenswissen mehr da. Es ist sehr stark auf die Wellness hingelenkt alles. Also ja, Kirche darf ein bisschen Caritas, ein bisschen Erziehung, ein bisschen Wohlfühl, ein bisschen Zierat bei Weihnachten und bei den Hochzeiten sein. Aber sonst soll sie bitte schweigen. Wir müssen uns wieder auf den Weg machen, die Kirche und den Glauben auch vom Wissen her zu ergründen. Keine andere Disziplin, nennen wir einmal einen Medizinstudent, einen Arzt, wenn der so wenig Wissen hätte wie Theologen bei uns, ich spreche von bestimmten Theologen, oder wie Schüler oder wie Religionslehrer. Ich traue mich das zu sagen, die Medizin da gehst du ins Krankenhaus, du würdest wahrscheinlich die erste Behandlung, die du bekommst, ist fatal, also tut eher schlechter als gut. Ich gebe zu, wir sind heute, nachdem so viele Jahre von Papst Johannes Paul II. Der Aufruf zur Neuevangelisierung Europas, also des alten Kontinents, also jenes Kontinents, der zu einem Großteil von getauften Heiden besteht, uns ist Auftrag gegeben, Neuevangelisierung. Und das bedeutet Wissen vom Glauben. Das bedeutet schon auch Gefühl, aber es bedeutet Wissen. Und es ist der Auftrag an jeden Gefirmten, sich im Glauben wieder an die Wurzeln zu begeben, endlich aufhören, an den Randthemen zu zupfen, warum Zölibat und warum Frauen, keine Frauen, das ist alles Schmarrn. Man muss wieder zu den Wurzeln gehen und sagen, ja, warum brauchen wir Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus? Was sind die Sakramente? Ich kann aber die Sakramente wieder nur für mich notwendig empfinden, wenn ich die Erbsünde kapiert habe. Verstehen Sie? Da müssen wir einfach grundsätzlich ansetzen. Und das ist eine Schwierigkeit, warum wir die Kirche nicht verstehen und natürlich auch danach die Hauskirche. Die Hauskirche, jetzt gehe ich an diesen Punkt, die Hauskirche, ich kenne diesen Begriff selber aus meiner Kindheit noch. Damals war er noch nicht so negativ besetzt oder so unbedeutend, sondern ich kann mich noch erinnern, dass an einem Muttertag-Theaterstück, also bitte für alle Hörer, ich bin 1948 geboren, wir haben damals noch viel Theater gespielt und an einem Muttertag war dann ein Theaterstück und eine Botschaft an die Mütter damals hat gelautet, vergesst es nicht, ihr seid Priesterinnen im Alltagskleid. Ich staune auch, dass mir der Begriff hängen geblieben ist. Damals habe ich vielleicht einen Hauch erkannt, wirklich erkannt, was Hauskirche ist. Das ist die Bedeutung für die Zukunft, für die Neuevangelisierung Europas, warum es diese Zukunft hat und warum es diese große Hoffnung ist und warum wir ohne Hauskirche wirklich abstürzen, habe ich dann kapiert, 1996, da war zusammen mit dem Familienbischof Klaus Küng in Österreich waren immer diese Treffen und ich hatte kurz vorher ein altes, das heute ein Buch, das vergriffen ist, gelesen vom Rudolf Graber und das hat gelautet, die Familie, das häusliche Heiligtum. Und wie ich diese wahre Begebenheit gelesen habe, da wusste ich im Prinzip Bescheid. Lassen Sie mich das ganz kurz erzählen. Es ist in der Einführung zum Buch angeführt, und zwar der 17. März, ich zitiere, der 17. März 1865 ist nicht nur für die Kirchengeschichte Japans von großer Bedeutung, sondern für die ganze Kirche. Bringt dadurch eine theologische Wahrheit ersten Ranges ans Licht, nämlich an diesem Tag feierte der Missionar Johannes Petitjean, er war ein Franzose, 1866 zum apostolischen Vikar von Japan ernannt. Er feierte am Fuß des Nagasaki die erste heilige Messe. Niemand von den Franzosen und von den Europäern hatte erwartet, dass noch Christen dort sind. 200 Jahre lang waren sie vertrieben, waren sie umgebracht. Es gab keine Strukturen mehr. Und die Japaner, das muss man sagen, haben einen grausamen Krieg geführt. Immer wenn sie Krieg geführt haben. Als dieser Petit Jean, dieser Pater, die Heilige Messe gefeiert hat, kamen schüchtern und vorsichtig einige Japaner, die ihn anschließend nach seinem Glauben fragten. Und zwar, sie fragten ihn nach dem Namen seines Gottes, nach Jesus Christus. Er konnte das bejahen, ja. Sie fragten nach einer gewissen Frau, die Maria heißt, eine Mutter Gottes soll das sein. Er konnte das bejahen. Sie fragten ihn um das Zölibat. Sie fragten ihn, ob in seinem Glauben ein Papst dem Glauben der Kirche vorsteht. Und er konnte das alles bejahen. Sie verstehen, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind zentrale Fragen, angefangen von Christus bis hinein Mariologie und bis Kirchengeschichte und bis zum Oberhaupt, also der katholischen Kirche zum Papst. Petit Jean konnte das alles bejahen. Und jetzt kommt's. überglücklich erkannten diese Altjapaner in ihm den wahren Glaubensboten und den Glauben, wie sie ihn von ihren Vorfahren überliefert bekommen hatten. Erstaunlich, wie diese japanischen Christen am katholischen Glauben festgehalten hatten und sich abzugrenzen vermochten gegenüber anderen Religionen in ihrem Land, in ihrem Kontinent. Über 2 Jahrhunderte hatten sie ihren Glauben bewahrt, trotz Verfolgung, ohne äußere Strukturen. Es gab keine Kirchen, es gab keine Priester, sie wurden vertrieben oder umgebracht. Der Missionar Ptijan konnte nach 2 Jahrhunderten die Mission fortsetzen. Nicht beginnen musste er sie, so wie er angenommen hatte. Der Glaube überlebte Jahrhunderte in den christlichen Familien, in den Hauskirchen.
Also ein Beispiel dafür, dass Mut machen kann, dass die Hauskirche ja in den Familien einfach überleben kann, selbst in den Ländern, in denen die Kirche und das Christentum verfolgt werden. Wenn wir zurückkehren, vielleicht auch in unsere Häuser, in unsere Familien und fragen, es gibt ja nun Phasen mit Kindern, vor allem mit kleinen Kindern vielleicht, wo einer nach dem anderen krank wird und am Ende wird man selber auch krank als Mutter oder eben der Vater oder als Eltern. Es gibt so Phasen, wo man manchmal das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr sozusagen an die Wasseroberfläche, um einfach mal wieder Luft zu holen. Man ist einfach so in ja, existenzielle Probleme einfach eingebunden, dass man gar nicht groß die Frage stellen kann, wie könnte ich denn den Jahreskreislauf eigentlich noch christlicher gestalten? Die Feste, den Sonntag, das Gebetsleben, sondern wo einfach ganz wenig läuft auf ganz kleiner Flamme. Und das ist natürlich manchmal auch frustrierend. In so einer Situation hängt dann der Anspruch der Hauskirche und das Abbild Gottes, auch des dreieinigen Gottes, der sie ja auch sein will, der hängt einem vielleicht dann wirklich sehr hoch, manchmal zu hoch. Wie kann man denn kleine Schritte tun, auch in solchen Phasen?
Ja, eine so wichtige Frage, eine enorm wichtige Frage. Bitte keinen Stress machen lassen. Wenn man kann alles, man kann selbst ein Glas anschauen und sagen, halb voll, halb leer. Wir kennen alle diese Vergleiche. Hauskirche ist ein Anspruch, das ist richtig. Aber es heißt nirgends, dass man das morgen erfüllt haben muss oder dass man erst ab irgendwas eine Hauskirche ist, sondern das Hauskirche sein ist zunächst einmal nicht mit einem Verdienst unsererseits verbunden. Die Hauskirche sind Eltern einfach aufgrund des Ehesakramentes. Das ist eine Weihe, die sie im Ehesakrament empfangen haben. Das ist eine besondere Gnade. Gnade ist göttliches Leben und dieses göttliche Leben durchdringt das menschliche Leben in erster Linie bei der Taufe, dann bei der Firmung und bei der Eheschließung. Werden die beiden noch einmal gemeinsam, das ist noch einmal eine besondere Gnade, ich sage auch manchmal, die Gnade, das ist etwas ganz Spezifisches, das ist wie ein Kleid, das mit Einnähen gemacht wird, das ist nicht ein Kleid von der Stange, das ist eins, das wird abgemessen, also man wird Eltern empfangen, die beiden Eheleute empfangen füreinander diese Gnade, damit sie ihr Eheleben leben können, damit sie wieder Liebe für diesen Mann, vielleicht mit diesen komischen Ecken oder für diese Frau, mit diesem schwierigen Zyklus. Man darf davon ausgehen, Gott gibt genau diese besondere Gnade, die Kirche hat es immer Standesgnade genannt, die man sich auch nicht einfach wie ein Paket 0815 oder DIN A4 vorstellen soll, sondern ganz zugeschnitten. Das ist einmal das Erste. Es ist also eine besondere Gnade, es ist eine Weihe, die gegeben wird, ohne dass ich jetzt nochmal eigentlich eine Vorgabe machen muss. Dann ist es der Weg, auf den sich das Ehepaar, das christliche Ehepaar macht und hineinwachsen darf und im Übrigen auch ein Leben lang Zeit hat und im Übrigen Abstürze macht, wie in anderen Dingen auch. Und deshalb gibt es dann auch die Beichte, wo nicht nur die Sünden vergeben, sondern neue Gnade zugeführt wird. Eins ist, vor etwas möchte ich einfach warnen, Und zwar Hauskirche denkt man so leicht in Idealform. Erstens gibt es auch alte und auch neue Missverständnisse, darüber könnte man auch ein Kapitel schreiben. Also es gibt dann diese Höchstanforderungen, die sich Eheleute selber stellen, wenn sie sagen, es muss ein eigener Gebetsraum im Haus sein, es muss eine bestimmte Zeit fürs Gebet zur Verfügung stehen, eine bestimmte Länge, also alles dieser Stress, ich möchte Sie warnen. Es ist aber auch nicht so, dass die Familie nicht bloß eine Hauskirche im Advent ist, wo sie das Kerzel anzündet und dann miteinander betet, sondern wissen muss man, dass die Familie von ihrem Sein her Hauskirche ist und nicht nur in einer bestimmten Zeit. Alles, was die Familie tut, was eine christliche Familie tut, tut sie anders als eine heidnische oder eine nicht praktizierende christliche Familie. Ob das jetzt das Essen miteinander ist, ob das das Gespräch miteinander ist, ob das die Glaubensunterweisung ist, die Sexualerziehung, die Schulaufgaben machen, alles. Davon dürfen Sie ausgehen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Familien, dass die christliche Familie da einfach mit der Gnade zusammenarbeitet. Und wichtig ist eben nicht zu denken, Hauskirche, das ist nur ein Ideal. Und da möchte ich eben sagen, nein, es ist nicht ein Ideal und es ist auch nicht eine Idealisierung, sagen wir so. Es ist ein Ideal, das ist richtig, das könnte man unterstreichen, ist richtig. Aber es ist nicht eine Idealisierung, das darf es nicht sein, dass man es nur für eine bestimmte fromme Gruppe ansetzt oder für eine bestimmte intelligente Gruppe oder für eine bestimmte Gruppe, die eben die Forderungen erfüllt. Das ist ein Irrtum, sondern es ist, wie ich schon sagte, es ist ein Ideal, das von Gott gegeben ist. Gott hat sich das hohe Ideal, er hat die Ehe erfunden, mit allen ihrem Hint und Vorn und Drum und Dran und Um und Unten. Er hat das erfunden, er hat das Ideal geschaffen. Es ist gut, dass wir uns an diesen Stern dran binden, wenn ich jetzt so bildlich mache, wenn ich mich an den Stern anbinde und dann durchs Leben gehe, dann gehe ich meine Richtung nicht nur nach vorne, sondern auch nach oben. Und dann vergesse ich das Ideal nicht. Aber ich brauche nicht deprimiert sein, wenn ich das in Zeiten, wo die Kinder krank oder wo auch Krisen anderer Art da sind, wenn ich jetzt zu wenig gefühlsmäßig von der Hauskirche erlebe.
Und Hauskirche bedeutet auch nicht, wie Sie schreiben, eine Klerikalisierung des familiären Bereiches, also dass man jetzt hier ein kleines Kloster entwickelt, sondern es ist wirklich das Sein auch.
Ja, es kann nicht sein, dass ein Ehevater plötzlich ein Kapuzinerleben führt oder die Mutter ein Nonnenleben. Das heißt konkret, sie kann möglicherweise am Sonntag nicht einmal immer zur Kirche gehen, weil die Kinder krank oder gestillt oder irgendwas anderes ist. Das ist es. Sie haben, Ehe und Familie hat eine ureigene Spiritualität. Und da hat Johannes Paul II. Schon einen großen Beitrag geleistet, der gesagt hat, bitte, Ehe und Familie, werde was du bist, entdeckt eure ureigene Spiritualität, die einfach das Familiengebet ist, die Probleme und die Freuden und die Sorgen und die Anlässe des Alltags einer Familie ins Gebet mit einfließt und die aber auch eingeladen ist, das Stundengebet, wenn sie kann, es mitzubeten, das ist das Morgen- und Abendgebet der Kirche. Also es ist nicht eine Zweiklassengesellschaft, der Laie und der Kleriker, das ist falsch, sondern beide haben eine ureigene Spiritualität und treffen sich zugleich in der Feier der Liturgie gemeinsam.
Die Familie also als Lernort auch des Glaubens, vielleicht auch der religiösen Menschwerdung, wenn man das so sagen kann, der Glaube braucht natürlich vor allem in der Familie die Orte, wo der Glaube im Zusammenleben, vor allem im menschlichen Zusammenleben eben dann auch Gestalt annehmen kann, wo auch die Kinder sehen, was es bedeutet, als Christen heranzuwachsen, wo auch eben die Eltern vielleicht auch durch Wort und auch durch ihr Beispiel die ersten Glaubensboten sein können. Und ja, wie Sie selber sagen, Papst Johannes Paul II. Spricht ja auch von der Kirche im Kleinen als der Hauskirche. Sehr oder oft. Eben der Auftrag, Christ werde, was du bist.
Ja, sehr oft.
Manchmal haben wir vielleicht als Familien doch den Eindruck, wie auf einer Insel zu sein, umgeben von Familien, die das zumindest nicht bewusst so leben. Aber manchmal umgibt uns vielleicht auch der Eindruck, ja, nach außen hin erscheint doch die oder jene Familie viel karitativer zu sein. Und man hat vielleicht das Gefühl, ja, woran sieht man, erkennt man eigentlich, dass wir das doch leben wollen, die Hauskirche, dass wir wirklich als christliche Familie da sein wollen. Aber vielleicht hat man manchmal das Gefühl, wir unterscheiden uns gar nicht so viel, wenn jetzt mit einem äußeren Blickwinkel. Ist das manchmal so?
Ja, ja. Es ist so, dass gerade Sie haben das Karitative angesprochen, da muss man schon auch realistischerweise sagen, das ist heute auch eine Modeerscheinung. Also heute wird ja alles, vom Apfelkranz bis zu den Hochkonzerten, wird es schon als eine Benefit-Veranstaltung gemacht. Ich bin eigentlich dagegen. Wenn alles, auch die Adventkranzweihe und auch die, da gibt es dann so viele Sachen, was ist noch, der Adventkranzweihe, dann also der Adventkranzverkauf und dann der Christkönigsmarkt und es gibt alles und so von Leichnam machen es dann Bratwürsteltag und das wird dann alles sogenannt karitativen Zwecken zugeführt. Ich bin dagegen, das ist eine Instrumentalisierung und sofort wieder eine Action und eine nur Aktion. Also ich warne davor, sich daran messen zu lassen und auch daran zu messen. Die Kirche hat vier Aufgaben. Die Caritas ist nur eine davon. Aber das Vorgehen und andere Kapitel, also der Gottesdienst, die Heiligung, alles das geht vor. Karitative Dienste sind nur ein Ausfluss aus dem Kirchesein. Also und noch einmal, Caritas, das ist heute so hoch geschätzt. Also das an dem misst man heute das Christentum beinahe. Ja? Mhm. Ich lehne es ab, nicht nur ich lehne es ab, also von meinem Verständnis her, das ist eine Missinterpretierung. Und das andere, wir sehen ja, dass die Caritas eigentlich blüht, die Caritas. Die Österreicher zum Beispiel sind höchst spendenfreudig, aber unser Glaube sieht ganz anders aus. Bitte lassen Sie sich also grundsätzlich von diesem Vergleich nicht hektisch machen. Ich würde sogar sagen, das andere läuft verborgener ab. Ich möchte hinweisen, dass man das Feiern wieder stärker in die Familie verlegt. Also, und das kann eine kleine Feier sein, das kann das Abendgebet, das gemeinsame Gebet zur Mahlzeit, vielleicht am Samstagabend, was immer das ist. Eigentlich lässt man sich da nicht gerne so zuschauen. Das habe ich eigentlich von den Juden gelernt. Das feiert man abseits von Tourismus und von Bewertungskriterien. Und dann hängt es nicht an der Länge der Zeit, also nicht am Quantum der Zeit. Niemand kann das messen, wie intensiv oder wenig intensiv. Da sieht uns wirklich nur Gott ins Herz. Also da würde ich einfach sagen, bitte sich nicht vergleichen und nicht vergleichen lassen.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Magister Prügel, dass Sie Mut machen, vielleicht auch all denjenigen, die zuhören und vielleicht auch den Eindruck haben, bisher habe ich das vielleicht noch gar nicht so gelebt, bisher war mir das vielleicht noch gar nicht so bewusst, aber egal, wo Sie stehen im christlichen Glauben, wo Sie verortet sind oder in welcher Situation Sie mit Ihrer Familie gerade sind, es ist ja eigentlich nie zu spät und auch mit dem kleinsten Meilenstein kann man neu beginnen, auch wieder die Hauskirche in der eigenen Familie erwachen zu lassen. Nach einer kurzen Musik geht es weiter mit Ihren Fragen und dann wollen wir auch noch einen Überblick geben, was uns in den kommenden Sendungen zum Thema Hauskirche noch erwartet mit Frau Magister Prügel. Ja, was immer die christliche Familie tut, sei es Gebet, Arbeit, Erholung, Erziehung, Katechese, das ganze Leben in allen Vollzügen macht die Familie zur Schule des Glaubens, der Liebe und des Lebens. Hauskirche ist somit das Fundament wahrer Hochkultur in Familie und Gesellschaft. So schreiben Sie in Ihrem Buch »Die Kirche erwacht in den Häusern« zur Hauskirche, zur Bedeutung überhaupt erst einmal. An dieser Stelle darf ich einladen zwei Hörerinnen, die sich zu Wort gemeldet haben oder ihren Beitrag jetzt hier einbringen wollen. Zuerst darf ich begrüßen Frau Annemarie aus Rastatt in Österreich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte ganz herzlich die Frau Prügel begrüßen. Es freut mich, dass ich die Frau Prügel auf Radio Horeb höre, weil wir kennen uns persönlich. Und ich möchte ein bisschen etwas erzählen aus meiner Erfahrung, wie ich eine Hauskirche, ja, wir sind jetzt 13 Jahre verheiratet, versuche bei uns zu leben.
Ja, schön.
Und mein Glaube ist eigentlich für mich Lebenshilfe geworden.
Ja.
Und er ist für mich Hilfe für meine Familie geworden.
Ja.
Und mir ist es immer so gegangen, wenn es ganz schwer war, wenn ich oft gar nicht gewusst habe, wie wird es mit den Kindern gehen oder es war eins krank oder so. Gerade da habe ich ganz, ganz viel eigentlich mit Gott geredet oder mit Jesus geredet. Einfach, weil ich so gespürt habe, ich allein bin viel zu klein, um das alles zu meistern. Ja?
Ja,
und es tut mir so unglaublich gut, wenn ich sagen kann, Gott, komm du in unsere Familie, komm herein, hilf du uns. Und es tut so gut, uns in diesen Schatten Gottes zu stellen und zu wissen, wir sind nicht allein, er ist da. Ich bin Jahwe, ich bin Gott, ich bin da, ich bin bei euch mit dabei. Und ganz egal, wie schwer oder wie schwierig das es momentan ist. Und ich habe eigentlich auch in der letzten Zeit, ich bin immer gerne zum Gottesdienst gegangen, aber es ist eben auch, wie Sie das schon beschrieben haben, schwierig auch, wenn man Familie hat, man kann nicht immer gehen. Mhm. Gell?
Ja.
Und ich habe es jetzt erlebt, aber jetzt in letzter Zeit so, dass ich wirklich das Gefühl habe, Jesus ist, wenn ich zur Kommunion gehe, ich nehme ein Stück von ihm mit und er geht mit mir in meinen Alltag.
Ja.
Und er gibt mir Kraft und Liebe, damit ich meinen lieben Leuten zu Hause bedingungslose Liebe schenken kann.
Ja.
Denn ich glaube, das brauchen wir. Und ja, für uns ist es oft, ich bin auch so in einer Situation, wo mein Partner nicht so sehr viel da bereit ist, mitzumachen oder mitzutun. Aber ich bin schon so dankbar, er arbeitet auch nicht dagegen. Aber wir haben es immer, zum Beispiel der Sonntag ist bei uns so, wenn wir auch nicht alle zum Gottesdienst gehen, wir schaffen es eigentlich immer, dass wir in der Früh am Frühstückstisch eine Kerze haben. Und dass ich das den Kindern erkläre, wenn wir eine Kerze anzünden, ist es immer ein Zeichen, dass Gott mitten unter uns ist und dass wir da am Morgen ein Gebet sprechen. Wir haben Gebetswürfel, wir haben Gebetskissen, wir haben so viele verschiedene Dinge und die Kinder können sich dann was aussuchen. Und eigentlich, okay, manchmal haben sie auch keine Lust und manchmal freut es nicht und so, aber ich habe halt immer wieder Freude, wenn es wieder gelingt und wenn wir den Kindern, wenn sie einfach spüren, Glaube und Gott muss in den Alltag mit hinein, dann wird er zur Lebenshilfe. Und ich erlebe es so in unseren Vorgängergenerationen, sie haben gelernt, den Rosenkranz zu beten, sie haben gelernt, zum Gottesdienst zu gehen, aber sie haben nicht gelernt, das in ihrem Alltag mit so reinzunehmen. Und da denke ich mir, haben wir alle viele, ja, wir können mit Fantasie jede Familie für sich neue Hauskirche entdecken und leben.
Schön, wie Sie das sagen, danke. Frau Annemarie. Mhm. Christus in den Kochtöpfen entdecken, wenn man das so sagen kann, oder manchmal auch in den Windelbergen oder auch in den Wäschebergen und was es da alles gibt. Auch die bedingungslose Liebe, zu der wir ja aufgerufen sind, ich denke, da haben Sie vollkommen recht, dass das eigentlich nur im Zwiegespräch und durch die Gnade Gottes geht, dass er hereinkommt zu uns und dass wir da immer wieder im Gespräch mit Christus sind. Jesus kommt zu uns herein.
Vielleicht darf ich doch noch eine kleine Korrektur anfügen. Und zwar, dass unsere Vorgängergeneration sozusagen zwar gebetet hat, aber nicht in den Alltag den Glauben eingebaut hat. Ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten. Da kann man immer nur sagen, da denke ich an den oder denjenigen, weil ich denke an so viele in meiner eigenen Familie oder auch andere außerhalb meiner Familie, die einen tiefen Glauben gelebt haben. Ich muss sagen, ich lebe schon auch vom Vorbild meiner Vorgänger, dass es nicht alle geschafft haben. Aber die heutige Generation braucht da Vorgänger nichts vorzuwerfen. Wir haben alle genug zu tun, glaube ich.
Frau Annemarie, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Zeugnis und den Mut, den Sie vielen anderen damit auch gemacht haben. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, Frau Pauli hat sich gemeldet. Ich darf Sie aus Luxemburg begrüßen. Grüß Gott, Frau Pauli.
Ja, grüß Gott alle zusammen. Liebe Frau Magister Prügel, herzlichen Dank für Ihre ermutigenden Worte.
Ja, gern.
Die haben mich wirklich ermutigt. Ich habe zufällig reingehört, denn ich glaubte keine Zeit zu haben, habe dann doch reingehört. Und da habe ich gedacht, aber die sagt das mal richtig so, wie es sein soll. Denn manchmal glaubt man ja, man muss ein Klosterleben führen, um in Ordnung zu sein.
Ja.
Und das ist ja rein unmöglich.
Nein, das ist
und Sie sind ganz auf der Linie des heiligen Franz von Sales.
Ja.
Der hat ja auch,
ja.
Der Philosopher hat das
ganz genau
auch mitgeteilt.
Danke vielmals, kenne ich,
das,
ja.
Das ist manchmal so unwahrscheinlich, was man glaubt, was von einem verlangt wird, dass man zu Hause unzufrieden wird, weil man nicht überall dabei sein
kann. Ja. Genau.
Und man lebt, so wie Sie es so schön gesagt haben, man lebt ja Hauskirche durch das Sakrament der Ehe.
Ja.
Ist man ja schon Hauskirche,
ja,
und
richtig.
Man tut, was man kann.
Hm.
Auch mit den Kindern. Sonst geschieht es leicht, dass die Kinder überfordert werden.
Hm.
Und ich glaube, dass das bei mir vielleicht der Fall sein könnte, dass ich sie zeitweise überfordert habe, weil man immer so gehört hat, was man rundherum machen soll und hier und da und dann ist dies noch und das noch.
Mhm.
Aber das muss alles nicht sein. Und wenn die Kinder oder die Familie selbst den Herrn nicht zu sich rufen oder herbeisehnen, dann können wir ihn doch in sie hereinsehnen.
Mhm. Richtig, ja.
So, das war einfach mein Beitrag.
Wunderbar. Sie sprechen da ein großes Zeugnis an in dem einen Buch, wenn der Partner nicht mitmacht, diese verschiedenen Alleins, wo also Eltern auch es bestens versucht haben und dann ist es, die Kinder gehen heute andere Wege, vorläufig noch, aber wie die Eltern diesen Schmerz durchtragen, denn ich darf auch sie noch einmal trösten. Wir sind einfach Menschen, einmal übertreiben wir, einmal untertreiben wir. Wir verstehen auch nicht alles genau, erst im Nachhinein. Und ich mache den Mut, dass man, wenn man den Eindruck hat, man hat sie vielleicht ein bisschen überfordert, man kann diese Probleme ins Herz der unbefleckten Gottesmutter legen, wo sie gut aufgehoben sind und wo auch dann ihr einfach auch aufgeklärt werden und gut aufgehoben sind.
Genau, und dann gibt es da Menschen, die zum Beispiel Rosenkranzkinder haben, und einen solchen Menschen kenne ich und ich grüße den ganz, ganz gut. Denn da weiß man auch, dass die Kinder aufgehoben sind.
Ja, ganz genau. Also einfach alles, wo man den Eindruck hat, ich tue das auch in meinem persönlichen Leben, denke, das ist jetzt daneben gegangen. Gottesmutter, ich leg's in dein Herz. Bitte schau, dass das gerichtet wird.
Oh ja, vielen Dank.
Ja, bitte.
Alles Gute.
Frau Paula, schön, dass Sie angerufen haben, dass Sie die Sendung auch mit Ihrem Beitrag bereichert haben.
Mhm.
Dankeschön und alles Gute für Sie nach Luxemburg. Ja, die Erziehung, die religiöse Erziehung, die ist wohl immer eine Gratwanderung und manchmal kann es schon einfacher sein, wenn man den festen Rhythmus eines geordneten Gebetslebens vielleicht in einer Gemeinschaft hat.
Mhm.
In der Familie muss man sich den ja doch immer wieder selber geben, weil es eben auch Zeiten gibt, wo es so nicht möglich ist und weil sich durch das Alter der Kinder natürlich auch ständig die Dinge verändern, die Anforderungen andere werden. Und man da eigentlich auch immer wieder gefordert ist, das neu zu überdenken und auch neu zu überlegen, was ist möglich, wie viel ist möglich und wo überfordere ich sie vielleicht auch nicht, dass sie dann mit Ablehnung reagieren. Gar nicht so einfach alles, aber ich denke, die Hauptsache eben ist doch, dass wir Christus immer wieder mitnehmen in all das hinein und dass wir, ja, wie auch die Hörerin gerade sagte, nicht meinen, wir sitzen zu Hause und verpassen alles. Ich denke, dass es gerade heute mit diesen Triebkräften von Aktionen, von gesellschaftlichen Ereignissen, das ist wahrscheinlich wirklich, was an vielen Frauen, an vielen Müttern auch zehrt, dass sie dann, wenn sie sich für die Kinder und dafür entscheiden, auch für die da zu sein, doch auf vieles verzichten müssen und vielleicht manchmal wirklich meinen, sie dümpeln zu Hause vor sich hin und sich fragen, und ja, wo sind nun die hehren Ideale? Hauskirche, Hauskirche sein, Hauskirche lieben. Frau Magister Prügel, vielleicht geben Sie uns noch einen kurzen Überblick über das, was uns auch inhaltlich erwartet, wie wir denn auch schon mal in einem kleinen Vorgeschmack die unsere Familie füllen können mit dem Geist, dem Geist, mit dem christlichen Geist.
Das Programm des kommenden Jahres ist ein bisschen, handelt sich entlang dem Inhaltsverzeichnis von dem Buch Die Kirche erwacht in den Häusern. Und zwar werden wir das nächste Mal über zwei Punkte sprechen, über die Geschichte der Hauskirche und die Theologie der Hauskirche. Es geht also noch einmal etwas fundierter um das Sakrament der Ehe, aber auch um die so interessante Geschichte der Hauskirche, die ja nicht erst mit der Heiligen Familie von Nazareth begonnen hat, so wie ich eigentlich lange Zeit gedacht habe und dann dazugelernt habe beim Weltfamilientreffen in Spanien 2006, hat Papst Benedikt gepredigt über diese Geschichte der Hauskirche und er hat gesagt, nein, nein, schon das Judentum, auf das wir doch so stark wurzeln, schon im Judentum war eigentlich war die Weitergabe des Glaubens und die Schule des Lebens in der Familie, sodass man eigentlich sprechen kann von einer Haussynagoge, so wie wir von einer Hauskirche sprechen. Und er zitiert dieses wunderschöne Gebet von der Königin Esther, die sich auf ihre Familie und ihre Vorfahren, auf ihre Väter bezieht, die sie beten und glauben gelehrt haben. Das ist ganz schön, ja. Und dann einfach diese ganze Geschichte von, also da kommt natürlich Nazareth und dann kommt die Urkirche, die in Hauskirchen begonnen hat, bitteschön. Das hat sich erst geändert mit Konstantin, der dann die Kirche öffentlich gemacht hat und damit war das, musste man sich nicht mehr in den Häusern verstecken, was dann den Verlust gehabt hat, dass man eben das Hauskirchensein zu wenig mehr bedacht hat. Bis herauf zum Zweiten Vatikanischen Konzil und eben bis in unsere Gegenwart, wo wir jetzt heute stark von Johannes Paul II. Und auch von Papst Benedikt ausgehend sehr gefördert werden. Die Hauskirche wird sehr promulgiert. Dann gibt es ein Kapitel, das heißt die Glaubensweitergabe an die nächste Generation. Papst Benedikt fordert sehr stark ein, eine Pastoral der Person und nicht eine der sozusagen nur Gebote und Verbote und denkt nicht darüber nach, warum das so ist, sondern er sagt, der junge Mensch braucht eine lebendige Beziehung mit Christus, er braucht und er tröstet ja eigentlich die guten Eltern, wenn sie sagen, wir haben das alles eigentlich so gut gemacht, wie wir konnten, auch mit dem eigenen Beispiel. Ja, Papst Benedikt tröstet sie und sagt, ja, der junge Mensch, er braucht und jeder Mensch braucht im Prinzip eine lebendige Begegnung und Erfahrung mit Christus. Das kann weniger oder mehr spektakulär sein. Er selber behauptet von sich, dass es seine seine persönliche Glaubensbeziehung jetzt von der Kindheit auf das Erwachsenenleben ging ohne große Spektakel vor sich, aber mit einer unglaublichen Tiefe. Und andere haben ganz enorme Konvertierungen hinter sich. Alles spielt sich heute ab. Dann gibt es ein Kapitel, das heißt der Hausaltar, der Mittelpunkt der Familie. Und auch da gibt es eine Geschichte des Hausaltars. Dann wie man ihn einrichtet und wie man mit ihm lebt. Dann gibt es ein Kapitel, die Spiritualität von Ehe und Familie, von der wir gesprochen haben. Welche Spiritualität pflegt die Hauskirche? Ja, sie pflegt eine dreifache Spiritualität. Und was ist das? Und dann Zeiten und Formen des Familiengebetes. Ein sehr beliebtes Kapitel sind die Segnungen in der Familie. Auch sehr schön, es ist, wie man die Segnungen vorzieht, welche Segnungen es gibt. Und wunderschöne Zeugnisse sind auch da drinnen, ganz schön. Dann gibt es den Sonntag in der Familie. Ein weiteres Kapitel ist liturgische Gestaltungsmöglichkeiten auch in der Familie. Da sind 7 Möglichkeiten angeführt. Dann gibt es die liturgische, nächstes Kapitel, liturgische Bildung und Mystagogie. Es braucht Bildung. Vorhin die Frau Annemarie hat ja gesagt, dass ihr die Heilige Messe immer mehr bedeutet. Ich bin überzeugt, sie versteht auch immer mehr davon. Und dann kommt dieses ehrfürchtige Staunen und diese große Geborgenheit, wenn man in die Kirche geht, da brennt das rote Licht vorne. Ah ja, Christus, er ist wirklich da mit Leib und Seele, Menschheit und Gottheit. Und er wird uns nie verlassen. Na, das gibt eine Geborgenheit. Aber es braucht dann auch Bildung, damit man über die kleinen Sätze hinwegkommt, also Gott ist da, Christus ist da, er ist immer da, alles klar. Aber dann gibt es ein Mysterium, das in eine unglaubliche Tiefe vorstoßt, braucht es auch ein Stück Wissen dazu. Nicht nur, aber schon auch. Ein für mich sehr interessantes Kapitel ist dann geworden, das nächste, das heißt der Alltag und die Kultur des Kontrastes. Es gibt auch bei guten Familien und auch Organisationen immer wieder Überlegungen, ja, wie können wir den Sonntag noch besser und noch stärker und intensiver. Und ich sage, Moment, jetzt müssen wir mal nachdenken, was wir denn im Alltag alles nicht tun, worauf wir freiwillig verzichten. Das geht von der Kleidung bis zum Essen und bis sonst was. damit der Sonntag aus sich selber wieder dieser Höhepunkt wird, auf den wir hinleben, auf den wir uns so freuen und der dann hineinstrahlt in die nächste Woche, sodass man wirklich von Sonntag zu Sonntag dann schreiten kann und den Alltag, der Alltag dazwischen ist einfach durchheiligt und durchstrahlt. Dann gibt es noch viele gute Anregungen zu den Wochentagen und auch den Monaten. Es gibt ein Kapitel, das Kirchenjahr in der Hauskirche. Über dieses Thema bin ich im Moment dran, ein Buch zu schreiben. Und es ist die vervollständigte Reihe, wie wir das in Radio Horeb haben schon machen können, durch 2 oder 3 Jahre hindurch, einfach immer die einzelnen Feste durchgenommen. Und hier in dem nächsten Buch, Familienfeiern, das Kirchenjahr, wird es dann ein vollständiges Buch sein. Dann sehr interessant ist ein nächstes Kapitel, Grundsätze für die Praxis. Wir haben heute schon davon gesprochen, die Jugendlichen nicht überfordern. Dinge, die wir gesagt haben, wie soll ich sagen, es muss einfach das Zeugnis und das Leben übereinstimmen. Man darf die Jugendlichen nicht überfordern. Man muss letztendlich, wenn die Jugendlichen sich abwenden, zählt nur über das eigene Beispiel. Also das ist ein ganzes Kapitel über Grundsätze in der Praxis. Und weil beim Kirchenjahr und von der Hauskirche auch sehr viel von Tradition gesprochen wird, ist es notwendig, das Kapitel zu lesen, was kann uns Tradition heute noch bedeuten und was ist eigentlich Tradition? Also Tradition unterscheidet sich von dem Begriff, dass heute alles in Entwicklung ist und man muss alles ändern und so weiter. Nein, Tradition besteht genau in etwas anderem. Da ist die Veränderung, muss sehr vorsichtig geschehen und sehr sachkundig. Und schließlich noch das Kapitel 16, die verschiedenen Weihen der Familie. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten und wie man das macht und auch Zeugnisse sind da drinnen. Also das ist das, was uns in diesem Jahr erwartet.
Ja, das ist einiges. Ich danke Ihnen und ich denke, das kann Mut machen, vielleicht wenn wir einfach oder wenn Sie einfach erst einmal Christus mitnehmen in den Alltag. Ich denke, das ist vor allem auch wichtig. Und das kann Mut machen und das kann auch von innen her verändern und auch das Licht bringen. Das Licht, von dem wir ja an Weihnachten hören. Und auch damit möchte ich schließen mit der Weihnachtsbotschaft eben, wo Papst Benedikt eben auch gesagt hat, ja Gott, der lässt sich eben nicht aussperren. Auch das macht vielleicht Mut. Er findet immer einen Raum und wenn er eben durch den Stall wie an Weihnachten hereintritt und Menschen findet, die sein Licht sehen und es weitertragen. Frau Magister Prügel, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie zu Gast waren, dass Sie uns heute über die Hauskirche Auskunft gegeben haben und dass Sie auch viel Mut gemacht haben, wie wir die Hauskirche in der Familie neu erwachen lassen können. Dankeschön an Sie.
Ja, gerne.
Vielleicht können Sie uns auch noch einen Hinweis geben, Frau Prügel, darauf, wo es denn auch ein Treffen gibt für Familien, wo Sie sich sehen können, wo Sie sich vielleicht auch austauschen können und wo Sie auch Hauskirche ein bisschen erleben können.
Naja, es gibt sehr hoffnungsvolle Bewegungen, die genau die Hauskirche auch sehr stark fördern. Da würde ich nennen die Schönstadtbewegung, in Österreich auch die Loreto-Bewegung. Es machen auch die anderen Bewegungen, auch die Fokulare. Also zu einer Gemeinschaft gehören ist schon sehr hilfreich. Es gibt auch Ausbildungen, wo nicht nur die Ausbildung geschieht, sondern wo Familien auch gemeinsam einen Weg gehen. Das sind die Akademien. Wir haben auch in Salzburg die Akademie für Ehe und Familie. Schönstadt hat die Akademie für Familienpädagogik. Also es geschieht heute vieles. Die Adressen können Sie erfahren bei Radio Horeb oder eben auch im Referat Ehe und Familie.
Dankeschön. Ja, wenn Sie noch einmal nachhören möchten, was Frau Prügel heute gesagt hat, dann können Sie das gerne tun, indem Sie ganz unabhängig von jeder Zeit können Sie ins Internet gehen, kommen Sie auf die Homepage von Radio Horeb und können jederzeit noch einmal über den Podcast nachhören und heraussuchen, welche Sendung Sie gerne hören möchten. Das geht ganz unkompliziert. Sie können sich natürlich auch gerne einen Mitschnitt dieser Sendung beim CD-Dienst bestellen und den erreichen Sie unter der 0775 25 75 20. Dieser Service ist für Sie kostenlos, es wird aber um eine Spende gebeten. Weitere Adressen erfahren Sie auch über den Hörerservice. Den erreichen Sie unter der 0700 75 25 75 25. Der Hörerservice ist für Sie von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr erreichbar. Mit diesen Hinweisen endet die Lebenshilfe. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Mein Name ist Anjuta Engert.